Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Kilian, hi. Jetzt nach langer Zeit haben wir es mal wieder geschafft, zusammenzufinden. Heute bei uns im Büro in München an der schönen Eisbachwelle. Schön, dass du da bist.
Grüß dich, Frank. Freut mich. Das glaube ich. Zweite oder dritte Mal, dass wir das zusammen machen, oder?
Ja, müsste das dritte Mal sein, eigentlich das vierte Mal. Beim letzten Mal in Amsterdam auf der Money 2020, sagen wir es mal so, da streikt die Technik etwas.
Wollte nicht so wie wir, da haben wir ohne Technik gequatscht.
Wäre ein schöner Podcast geworden.
Auf jeden Fall.
Leider nicht verwendbar. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja heute mal zusammengesetzt, weil doch einige Themen in letzter Zeit hochgepoppt sind, die sowohl businessseitig sehr interessant sind, mal näher zu beleuchten, aber durchaus auch rechtliche Themen aufwerfen. Und ja, ich würde vorschlagen, dass wir deshalb mal einige dieser Themen aufgreifen. Ihr habt ja da immer einen schönen News-Überblick bei euch auf der Seite, auf der Payment Banking Seite. Und ich würde vorschlagen, dass wir da einfach mal die KW 27 steht da bei euch, einfach mal uns runterhangeln. Und dann haben wir sicherlich noch das eine oder andere Schmankerl, auf das wir zwischendurch stoßen.
Genau, heute dürfen wir mal ein bisschen abdriften vom Thema, sonst ist ja immer der Punkt, lass uns beim Thema bleiben, nicht irgendwas anderes erzählen, aber durch die News haben wir heute die Chance, mal alle Themen mal anzugreifen und da mal unsere Sicht der Dinge drauf loszulassen.
Absolut, ich freue mich drauf.
Ja, mit was wollen wir anfangen? Frank, willst du die erste Runde machen?
Das kann ich gern tun. Schau in die Liste rein. Ja, genau. EBA hat eine exklusive Extension erlaubt. Was heißt das eigentlich? Wir wissen ja alle, das Thema Strong Customer Authentication, das treibt uns ja seit einigen Monaten um. Jetzt hat man die Testphase ist losgegangen. Wir wissen, 14.09. ist irgendwie so der Stichtag, wo wir damit beginnen sollen. Und jetzt kommt ja aus allen Ecken Hilfe, Hilfe. Nichts funktioniert. Die bösen Banken haben die Schnittstellen nicht parat. Die Banken sagen, Mensch, Fintechs, beruhigt euch mal. Wir sind jetzt ja gerade am Anfang der Testphase, ist alles halb so wild. Ich möchte es gar nicht bewerten. Dazu können Fachleute viel mehr dazu sagen. Was aber jedenfalls bei der EBA gehört wurde in London, ist, dass es offensichtlich, von wem auch immer ausgehend, ein Problem gibt, nämlich dass es die Schnittstelle bzw. die SCA-Umsetzung bis zum 14.09. am Markt schlicht nicht funktioniert. Also so liest man es jedenfalls. Und da hat sich die EBA gedacht, naja, wenn das denn so schlimm ist, dann machen wir doch Folgendes. Wir erlauben euch, sehr einfach gesagt, dass ihr diese Frist verlängern könnt, liebe Aufsichtsbehörden, liebe nationalen Aufsichtsbehörden. Ihr müsst aber schon dafür sorgen und Sorge leisten, dass zumindest ein Plan vorgelegt wird, damit klar ist, wie es dann funktioniert und wann es funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, die FCA, also die Aufsichtsbehörde in Großbritannien, war mal wieder Vorreiter und hat die Möglichkeit, die EBA eröffnet hat, aufgegriffen und hat gesagt, so, wenn ihr einen Migration Plan vorlegt, dann verlängern wir, ich glaube, bis 2021.
Also ich glaube März oder sowas habe ich irgendwann mal gelesen, dass das die Frist ist, die man offen lassen kann. Ne? So, genau. Also ich finde es auch eine interessante Entwicklung. Vielleicht nicht irgendwie hat man es an der einen oder anderen Stelle erwartet. In der Branche haben wir viel darüber geredet, dass alle ganz am 14.09. viel zu viele ungeklärte Fragen. Meiner Meinung nach ging der letzte Push eigentlich gar nicht so stark von den Banken aus, sondern eher von den Händlern, ne? Beziehungsweise die großen und da nach meinem Stand auch große, sagen wir mal, angelsächsische Händler, die gesagt haben, Freunde oder lieber Regulator, wir befürchten hier massive Einbußen. Ne? Das funktioniert alles nicht mehr, die Conversion geht in die Knie, im Worst Case muss jeder die ganze Zeit immer mal wieder SCA machen, das macht kein Mensch. Und am Schluss habt ihr nicht das damit erreicht, was ihr erreichen wolltet, sondern habt eigentlich den E-Commerce geschwächt. Ja, so. Und der kam irgendwie von mehreren Seiten und dazu hat man jetzt so ein bisschen die Tür aufgemacht. Das Interessante war natürlich auch, dass dass in dem Zuge, das ja jetzt erstmal nicht pauschal so ist, zumindest mal mein Stand der Dinge, sondern sich die entsprechenden Dienstleister, / Banken dazu beim lokalen Regulator ja melden müssen und sagen, hier lieber Regulator, ich möchte davon Gebrauch machen. Ja. Das führt natürlich in zu so einer gewissen Chicken-and-Egg-Situation, ja, weil das dadurch wird es natürlich einigermaßen transparent, wer noch nicht so weit ist und große Frage, meldet der sich aktiv, ja? Oder wartet er ab, bis sich jemand anders meldet und dann so sagt so, ah ja, wenn der sich meldet, dann melde ich mich mal auch. Ja? Ist das auch so ein bisschen deine Sichtweise, Frank, die du hast?
Ich finde es in der Tat so, es ist schwierig, weil eigentlich müsste ja die einzelne nationale Aufsichtsbehörde sich melden. Also so wie es die FCA gemacht hat und sagen, also Leute, wir sehen den Pain, wir ermöglichen euch auch eine Verlängerung vorzunehmen oder zu beantragen. Kommt zu mir, dann lasst uns das besprechen. Bisher, aber das, ich habe jetzt 2 Tage da auch nicht mehr so das verfolgt, gut, es war am Wochenende. Ich glaube, die FCA ist die einzige Aufsichtsbehörde, die aktiv gesagt hat, bei mir könnt ihr kommen, wie immer, fortschrittlich. Alle anderen haben gesagt, sie können nicht. War der Mike, oder?
Ja, Mike, wenn du nochmal zwischen Podcast anrufst hier, das geht
ja gar nicht. Kannst du Mike kurz wieder zuholen? Der andere hat sich auch schon mal eingewählt zwischendurch.
Genau.
Also es hat sich nur die FCA gemeldet. In der Tat sehe ich da so ein Problem. Wenn dann sozusagen Einzelunternehmen vorkommen, dann sind die vielleicht so die Bad Guys, die es nicht geschafft haben. Das heißt, also 2 Kritikpunkte. Erstens, ich glaube, die Aufsichtsbehörden müssten sofort dieses Chaos beenden. Ich sage gleich was zu dem Chaos. Und zweitens, wenn es nicht passiert, dann sind die Unternehmen vermutlich gut daran beraten, wenn sie sich in Verbänden anschließen, beziehungsweise das gesammelt mit anderen Unternehmen machen, weil du sonst möglicherweise als Adept dastehst. Ja. Zu dem Chaos, habe ich auf Twitter, glaube ich, letzte Woche auch geschrieben, der Hanno Bender auch in seinem Bargeldlos-Blog aufgegriffen. Ist damit wirklich jemandem geholfen, wenn man sagt, einzelne Aufsichtsbehörden erlauben eine Verlängerung, andere nicht? Meine Meinung, ich habe da eine ganz klare Meinung dazu, nein, das Chaos wird noch größer, weil stellen wir sich mal folgendes Szenario vor. Wir haben einen Acquirer aus UK, wir haben einen Issuer in Deutschland. Der Acquirer in UK, der muss...
Und einen Händler aus vielleicht noch woanders.
Ja, genau, den machen wir es noch komplizierter. So, der Acquirer muss nicht, weil der hat ja einen schönen Plan vorgelegt, was noch alles zu tun ist und wie es funktioniert. Der Issuer muss schon. So, jetzt haben wir einen Kunden.
Und der Issuer ist vielleicht nicht so weit. Der muss vielleicht, kann aber nicht.
Ne? So ist es. Dann haben wir eine Transaktion. Der Kunde steckt die Karte oder macht kontaktlos. Der Acquirer fragt beim Issuer an, wie schaut's denn aus? Mhm. Und der Issuer sagt, ja, du hast kein 2FA getriggert, declined. Mhm. So, dann wird der deutsche Kunde oder irgendein anderer Kunde an der Kasse stehen und wird sich fragen, was ist denn jetzt los? Mhm. Also ich glaube, diese EBA-Guideline, die OP ist eine Opinion, die verschlimmert das Chaos, als dass es abhilft.
Ja, die tut halt wieder so, wie wenn man doch regional wäre und man ist halt nicht regional. Ja? Also, dass jetzt jeder Einzelne da seine Meinung kundtun kann und der eine macht es aktiv, der andere macht so halb aktiv, der dritte macht es gar nichts, bin ich bei dir, das hilft nichts. Ja? Und das eigentliche Ziel zu sagen, die entsprechenden sagen wir mal, Player in der Wertschöpfungskette dazu zu bringen, dass sie wirklich umsetzen und das Thema machen, ob das jetzt dazu erreicht wird oder nicht, große, große Frage. Weil genau in dem Fall, den du gerade hattest, der Fahrer sagt, ich habe doch alles richtig gemacht, der Issuer sagt, ich habe doch auch alles richtig gemacht. Ja? Und beide sagen erstmal, wir waren compliant, Transaktion nicht zustande gekommen, wer hat das Problem? Der Händler. Ne? Weil der Kunde zahlt entweder am POS, kann er vielleicht noch irgendwie anders zahlen. Online ist er einfach weg oder er geht auf eine andere Zahlart. Ne? Also, das heißt, Zahlarten, die vielleicht nicht davon betroffen sind oder die es vielleicht schon anders implementiert haben. Das kann ja auch nicht im Sinne der ganzen Geschichte sein. Ja? Weil man hat jetzt nicht mehr Klarheit reingebracht im Sinne von, okay, wir versuchen die Themen ein bisschen klarer zu machen, vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen. Vielleicht auch bestimmte Regeln komplett europaweit auszusetzen, sondern wir spielen es eigentlich jetzt wieder in die Masse rein. Also ich kann da auch nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht unbedingt das, dass alle sagen, puh, Gott sei Dank, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, jetzt ist es ein bisschen klarer, so alle sagen, was macht man jetzt mit dieser Aussage? Also hilft mir jetzt oder hilft sie mir nicht? Was würdest du machen, wenn du Händler wärst?
Ich würde den Kopf in den Sand stecken.
Nein, und bis September warten.
Genau. Oder? Also ich sehe das wie du. Das ist keine Lösung verschlechtert das Problem. Man hätte es vielleicht ähnlich wie bei SEPA damals, als die SEPA-Umsetzung kam, gab es ja auch nochmal eine letzte Verlängerung. Man hätte sich überlegen können, dass man das vielleicht nochmal insgesamt ein halbes Jahr oder ein Jahr verlängert, aber einheitlich für alle. Aber jetzt dieses, ihr könnt, wenn ihr wollt, müsst aber nicht, löst es.
Aber dafür müsst ihr euch melden und euch so ein bisschen die Hosen runterlassen, dass ihr ja eigentlich nicht könnt. Was man in so einem hochkompetitiven Markt wie Payment, da will ja keiner da sein und sagt, jeder will ja am liebsten sagen, ich hätte ja gekonnt, der andere nicht. Ne? So, und das heißt, umgekehrt wird es keiner, also ich erwarte nicht, dass jetzt alle da anrufen werden und sagen, lass mich bitte raus, weil ich war nicht so weit.
Ne? Ja, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist das Grundproblem damit gelöst? Wir hatten jetzt 2 Jahre Zeit, sich auf das einzustellen. Und meines Erachtens ist das Grundproblem, dass es keine Lösung gibt, die am Markt funktioniert.
Ja.
Und die ändert sich jetzt nicht in den nächsten
Jahren. Das wird nicht bis Q1 nächstes Jahr besser werden.
Nee. Ja?
Also das ist im Gegenteil, es wird vielleicht sogar noch schlimmer, weil man halt nochmal bis zu 6 Monate vor sich hin gedödelt hat und sagt so, ja, das ist immer noch das Grundproblem, haben wir immer noch. Ja, das Conversion-Problem haben wir immer noch. Das Grundproblem aus meiner Sicht ist ja, dass man hier eine Lösung gebaut hat oder nicht mehr gebaut hat, sondern definiert hat, wo sich alle auf die Exemptions zurückziehen. Ja, und sobald es einen Prozess gibt, wo jeder sich nur mit den Exemptions beschäftigt und nicht mit dem normalen Prozess, ist das ja eigentlich ein grundsätzliches Thema im Sinne von, macht das überhaupt so Sinn? Ja? Weil Exemptions, wie der Name sagt, soll ja die Ausnahme und nicht die Regel sein. Ja? Jeder versucht aus der Exemption die Regel zu machen. Und ja. das ist, glaube ich, das Grundproblem.
Ja. Ja?
Und das ist eben nicht so einfach. Ja? Das erhöht die Komplexität. Ja? Wenn jeder so machen würde wie nicht, die sagen, Exemptions ignoriere ich. Ja? Ich mache einfach immer SCA, dann wäre man ja auch compliant. Ja? Nur habe ich ja keine Transaktion mehr.
Was mich halt wundert ist, aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, es fehlt bei dieser ganzen Thematik, fehlt mir ein zentraler Player, der Kontakt zu allen hat. Und meines Erachtens gibt es einen zentralen Player, der sowohl den Acquirer als auch mittelbar den Händler als auch den Issuer kennt, und das sind halt die Schemes.
Ja.
Und die hätten meines Erachtens eine Lösung bauen müssen und vorschlagen müssen, wie es funktioniert, weil wir haben doch folgendes Problem. Der Issuer kennt ja gar nicht den Acquirer. Das heißt, die können auch nicht irgendwie abstimmen, wie sie eine Lösung bauen, dass sie funktioniert.
Nein.
Sondern das weiß er dann, welcher Acquirer das ist, wenn der Kunde halt die Karte steckt.
Wenn er die Transaktion kriegt.
So, ja, ist es. Ja. So. Und das heißt, die können sich da gar nicht abstimmen. Wer irgendwelche Standards anpasst, ist auch unklar. Das heißt, der Einzige, der sagen kann, pass auf, wir haben jetzt hier das Regelwerk sieht folgendes vor, sind die Schemes.
Mhm.
Die Schemes können auch nicht verpflichtet werden.
Weil die in der Mitte sitzen und die können natürlich auch die können Aquare agnostisch handhaben und sagen, ich schicke das schon mal rüber. Aber wie du sagst, die sind nicht, A, sind sie nicht reguliert. Ne? So, wenn sie nicht reguliert sind, so sagen sie sich, ja. Wobei die andere Seite ist natürlich, dass jemand wie ein Scheme natürlich eigentlich Interesse daran hat, zu sagen, so, ich möchte eigentlich hier, dass weiter meine Transaktionen oben bleiben und dass die nicht massiv runtergehen, weil das Risiko besteht natürlich. Und deswegen reguliert ja oder nein, ein gewisses Interesse ist da. Also auch da bin ich der Meinung, spielen die eine zu, sagen wir mal, inaktive, oder ist die Rolle des Schemes zu inaktiv in der ganzen Geschichte? Ich merke immer nur, da sitzen die Banken am Tisch, da sitzen die Händler am Tisch, ja, und die Schemes halten sich raus und sagen so, puh, lieber nicht einmischen, warum auch immer.
Ja. Blick in die Glaskugel, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Wenn wir jetzt in einem Jahr zusammensitzen und nochmal über SCA sprechen, wird es wahrscheinlich zwischendrin auch noch viele Themen geben. Wo stehen wir in einem Jahr?
Wir werden immer noch drüber sprechen, ja, glaube ich. Ich glaube, wir werden in so eine Phase kommen. Meine Prognose ist, wird das so ein bisschen verlängert. Wirklich was ändern wird sich nicht. Man wird in so einer unklaren, Zwischensituation sich die nächsten 12 bis 18 Monate vor sich hin experimentieren. Man wird wirklich wissen, wie viel Auswirkungen hat es wirklich an der Conversion. Manchmal ändern sich Sachen halt erst, wenn diese Theorie in der Praxis auch wird. Wenn der erste große Händler sagt, guck mal, mein Kreditkartenanteil oder mein Kartenanteil ist von 20% auf 5% runter. Ja, so. Wenn das die erstmal machen und reduzieren massiv die Conversion, dann wird was passieren, weil dann geht es am Schluss für viele der Beteiligten wirklich, wirklich ans Geld. Ja, und dann ist so, bei solchen, wenn das passiert, dann ist dann der Spaß vorbei. Ich glaube, dass die Diskussion dann in einem Jahr passiert und dass da auch die an der einen oder anderen Stelle sich nochmal was ändern wird. Ja, ganz anderes Thema. Von der Regulatorik zur Technologie. Wir haben in den letzten paar Wochen relativ viele Ausfälle zu bezeichnen gehabt oder gesehen, dass die eine oder andere Bank nicht sonderlich stabil ist. Interessanterweise treten diese weiß gar nicht, Murphy's Law, also ich glaube, es gibt irgend so ein Law, wenn sowas auftritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es danach zwei, dreimal wieder auftritt, obwohl es die Jahre davor nicht der Fall war. Ist es aus deiner Sicht so persönliche Meinung, ist das jetzt Zufall, einfach blöd gelaufen oder kann man da irgendwas draus schließen und sagt, hier, schlägt doch die Legacy durch, ist es ein Know-how-Thema, Investment-Thema, wie siehst du es denn?
Ich glaube, in unserer Fintech Sports Group habe ich hier mal die Frage gestellt und bin dann auch gleich zurechtgewiesen worden, weil ich im Detail natürlich nicht so drinstecke wie zum Beispiel der Klaus Wiegel oder der André Bajorath. Ich habe ja mal aus meiner völligen Laiensphäre heraus gemutmaßt, ob das nicht mit diesem ganzen Thema Open Banking, Access to Account zu tun hat und ob die da einfach nicht mit klarkommen. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es gewissermaßen damit zusammenhängt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach diese, naja, wie du sagst, Legacy-Systeme in den Banken einfach nicht ausgelegt sind auf diese Spitzenzugriffe. Also wir haben jetzt nun mal einen Haufen TPPs, also Third-Party-Provider, die ja möglicherweise zu Zeiten auf die Systeme zugreifen, für die Systeme gar nicht ausgelegt sind. Das heißt, möglicherweise kommt es da zu Peaks von Zugriffen externer da verschluckt sich dann das eine oder andere System. So, jetzt bin ich mit meinem Latein komplett am Ende. Das wären so die Fragen, die ich mir als Laie stellen würde. Hat es damit was zu tun?
Ja, ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht und ich glaube, da ist oft für den einen oder anderen, glaube ich, der Wunsch zu sagen, okay, da muss es doch diesen einen Grund geben und wegen dem ist das jetzt alles passiert. Ich glaube, dass das aus meiner Sicht eher dass man es nicht auf ein Thema zurückführen kann. Ich glaube, dass der Kontext immer ein anderer ist. Trotzdem passieren solche Sachen lustigerweise immer sehr, sehr eng im Zeitraum. Sonst würde es überhaupt nicht so eine Diskussion geben. Wenn wir jetzt nur einmal bei der DKB was gehabt hätten oder die Volksbanken hatten was oder die Commerzbank hatte was. Ich glaube, die Deutsche hatte auch irgendwas oder wer auch immer. Wenn das irgendwie gestreckt wäre, wäre das meistens ein singuläres Thema. Ja, und die Bandbreite von solchen technologischen Problemen kann ja sehr, sehr groß sein. Ja, das kann ja sein von individueller, persönlicher Fehler eines IT-Mitarbeiters. Auch das soll es immer noch geben. 4-Augen-Prinzip oder 10-Augen-Prinzip. Hin oder her. Trotzdem habe ich mir sagen lassen, gibt es immer noch das eine oder andere File, was mal so ein Mitarbeiter gelöscht haben kann, bis hin zu Peak-Thematiken, Verfügbarkeitsthematiken, neuen Playern, die eintreten, Updates, die eingespielt worden sind, die doch nicht so funktionieren. Also dafür ist inzwischen die Technik so komplex. Man merkt aber auch, dass vor technologischen Problemen am Schluss keine Industrie der Welt irgendwie geschützt ist, ja, sei es die Banken oder was auch immer. Und ich glaube, das wird noch mehr werden. Ne? Und das ist nicht so, weil die Relevanz und vor allem auch die Transparenz, wie stabil läuft denn so ein Bankensystem, jetzt mehr und mehr wird, vor allem wenn man halt APIs nach außen zur Verfügung stellt. Und da ist mein Punkt, die Kunst wird in der Zukunft nicht sein, immer diese Null-Fehler-Toleranz hinzukriegen, weil ich glaube, dass das nicht geht, ja, sondern eher, wie kann ich darauf reagieren? Wie schnell sind die Reaktionszeiten, die Kommunikationszeiten, wie werde ich da besser, nicht die Fehler zu vermeiden, sondern sie, also klar, nicht absichtlich jetzt tausende von Fehlern zu lassen, aber eher zu gucken, wie bin ich mit der Behebung besser, als wie mit dem Versuch, alles zu vermeiden.
Vielleicht in dem Zusammenhang, und das ist eine Frage, die ich an dich jetzt zur Business-seitig stelle, wie, wenn Fehler passiert, das passiert nun mal, ja, gibt verschiedene Gründe, wie wärst du jetzt als Kunde mit der, sagen wir mal, Krisenbewältigung, / Krisenkommunikation zufrieden? Da hat es ja durchaus bei der einen oder anderen Bank, ich fand zum Teil ein bisschen zu hämische Kommentare gegeben, bei der DKB hat sich ja der Chef sozusagen bei YouTube vor die Kamera gestellt und hat gesagt, die Renten, die Einlagen sind sicher. Wie würdest du generell diese Krisenkommunikation machen? Weil wir sind ja jetzt schon in einem, finde ich, in einem Zeitalter, wo man eher draufhaut, wo man vielleicht früher mal mehr Fehler zugelassen hätte. Also es kommen schnell die Tweets, es geht sofort viral und man kriegt eins auf die Mütze. Umgekehrt hat man dann zum Beispiel bei N26 diesen einen Fall gehabt, der nicht auf seine Einlagen zugreifen konnte. Das wurde auch gleich hochstilisiert. Es war möglicherweise ein Fall von 3 Millionen Kunden. Also es geht in beide Richtungen, die Kritik. Mhm. Aber findest du, dass die Krisenkommunikation den Kern dessen trifft, was Kunden sich wünschen?
Also ich bin jetzt kein Kommunikations- und speziell kein Krisenkommunikationsexperte. Von meiner leihhaften Sicht finde ich dieses Kommunikationsthema sehr schwierig, weil die Chance, das irgendwie richtig zu machen, ist eigentlich im Promillebereich. Ja? Genau bei diesen Themen. Es gibt Banken, die äußern sich gar nicht dazu. Ne? Durchaus große deutsche Banken, die auf der einen Seite auch jemand wie N26 immer vorgeworfen haben, wo ist denn jetzt der CEO, warum sagt denn der nichts, wo bleibt denn das Statement, die genau bei sowas nichts sagt, gar nichts. Ne? Das kannst du bewerten, ob das eine jetzt schlimmer ist, das andere ist eigentlich vollkommen wurscht. Ne? Jetzt hast du den gerade von dir erwähnten DKB-CEO, der immerhin was gesagt hat, der sich hingestellt hat, ich kommuniziere relativ schnell, auch ob das, was er gesagt hat, zum Thema gepasst hat, andere Frage. Aber er hat sich immerhin hingestellt und hat was gesagt. Ja, in solcher Kommunikation, ob du es immer jedem recht machen kannst, weiß ich nicht. Ja, so die einen werden sagen, ja, das ist vollkommen klar, es ist halt ein bisschen so Online-Banking runter, dass jetzt mein Geld nicht weg ist, ist mir auch klar, braucht er mir nicht sagen. Ja. Für andere war vielleicht diese Message sicher, total wichtig zu sagen, so, wir haben ja kein Thema. Ganz schwer, diese breite Zielgruppe alle zu treffen. Ja. Also ich finde es in der Tat sehr, 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 sehr schwierig und ich habe eher Respekt vor jemandem, der sagt, ich sage jetzt mal was, auch wenn dann sicherlich, genau wie du sagst, man wieder 100.000 Tweets hat von Leuten, die natürlich besser wussten, was man hätte kommunizieren müssen und dass es natürlich doch wieder keine gute Kommunikation war, als wie gar nichts zu sagen oder eine Woche lang zu warten und dann vom Zettel abzulesen, was mir die PR-Abteilung geschrieben hat.
Ja. Das ist, und vielleicht, wenn man es auch so ein bisschen ehrlich meint, oder? Jetzt sagen wir immer, ein Zitat von Brad King, bin ich gestern drüber gestolpert, finde ich gut. Banken brauchen Filialen wie Fische Fahrräder, frei übersetzt. Jetzt predigen wir, Filialen braucht es nicht, alles online, alles mobile. Da ist es doch umso mehr wichtig, wenn ich mal so eine Störung habe, dass ich tatsächlich eine Kommunikation habe. Also mir wäre das schon wichtig. Also sonst geht man in die Filiale rein, sagt, was ist da los? Also früher hätte man das so gemacht. Jetzt gibt es die Filiale nicht mehr, sagen wir in der Zukunft, die wir uns alle ausmalen oder wenig. Dann ist es aber doch schon wichtig, dass man genau hingeht und sagt, Leute, Folgendes ist passiert. Und dann finde ich ehrlich gesagt die Häme zum Teil, die dann da, muss man eigentlich alles tot ernst nehmen, die man da aushalten muss, die finde ich dann irgendwie auch nicht so ganz angebracht. Ich glaube, da müssen wir vielleicht insgesamt auch ein bisschen an der Kommunikationshygiene arbeiten. Auch, sagen wir mal, die Fintech-seitig eher, sagen wir mal, engagiert sind wie du und ich. Insgesamt, dass man da nicht immer so Fingerpointing macht, sondern eher gemeinsam jetzt an den Problemen arbeitet. Ja.
Also finde ich auch, glaube ich, so zwei, drei Punkte, die ich auch ganz wichtig werde. Das eine ist, am Schluss sprechen wir gar nicht darüber, ist das jetzt eine Challenger-Bank oder keine Challenger-Bank. Wir sehen, die haben alle Probleme und das ist ganz normal. Bei keinem ist die Kommunikation so, dass jeder sagt, hey, super Kommunikation und keiner hat was zu meckern, ob das überhaupt möglich ist. Das ist eine ganz große Frage. Am Schluss wird es immer diese Kommentare geben, weil es ist einfach, auf eine bestehende Kommunikation mit in Anführungsstrichen einem schlauen Kommentar zu reagieren, als wir selber zu sagen, genau so hätte man es machen müssen. Das tun nämlich die wenigsten. Ich finde einen interessanten Punkt, den du vorher sagst, ist das Thema Filiale. Hätte denn Filialstruktur bei der einen oder anderen, die jetzt zum Beispiel DKB oder N26 die keine hat, hätte die geholfen oder hätte die nicht geholfen? Oder hätte die es schlimmer gemacht? Ja, wäre ich zur Filiale gegangen und hätte dort wen auch immer, ohne jetzt jemand zu nahe zu treten, gesagt, hier, mein Online-Banking geht nicht, hätte mir das hier, wäre ich schlauer gewesen danach oder wäre ich eher mehr verärgert gewesen? Große Frage. Ich bin mir da nicht ganz sicher, vor allem weil das technologische Themen sind, wo sich in der Vergangenheit vor allem in der breiten Masse der Bankmitarbeiter dann doch die eine oder andere Hilflosigkeit gezeigt hat. Übrigens nicht nur die Bankmitarbeiter, da ist eine Anekdote vom damaligen Fido-CEO Matthias Gröner, als die erste Attacke hatten, gesagt haben, hier, unser Online-Banking ist unten, wir vermuten eine Webseitenattacke. Und die Antwort der Polizei darauf war, bleiben Sie ruhig, wir schicken den Wagen. Ja. Zeigt genauso, wie man da so tickt. Ja. So, und das wäre wahrscheinlich in der anderen Filiale auch passiert.
Ja, ja. Ja, absolut. Gut. Nächstes Thema.
Oh, machen wir weiter. Wir hatten ja ein weiteres Thema, was wir nochmal aufgreifen wollten. Vor allem jetzt war auch mit Frank auch ein sagen wir mal Rechtsexperte da. Sie hatten im letzten Podcast schon ein bisschen länger über Libra gesprochen, war trotzdem sehr, sehr prominent da. Was kam denn bei euch so an bei dem Thema Libra? Sind da Fragen aufgetaucht von Mandanten, Kunden, Leuten aus der Branche? Oder welche Fragen würdest du denn überhaupt erwarten, dass da aufpoppt bei so einem Thema?
Also ich glaube, das erste Mal ist klar, dass das Thema natürlich sehr, sehr breit in den Medien gecovert wurde. Ihr habt sehr früh schon einen Podcast dazu gemacht. Wir haben auch dazu einen ersten Podcast gemacht, so ein bisschen volkswirtschaftliche Einschätzung. Dann haben wir natürlich so die Blockchain-Jünger, also das bewegen uns jetzt gerade im sehr nerdigen Bereich. Die Bitcoin-Jünger, meine ich, die haben das gesagt, Teufelszeug, geht alles nicht. Die Volkswirte, sagen wir mal, die offen sind für, sagen wir mal, neues Banking, Privatisierung des Geldwesens, die waren fast schon euphorisch. Wenn man es dann alles mal so ein bisschen hat beruhigen lassen, dann hat es meines Erachtens den Kreis der Nicht-Nerds noch nicht so erreicht, wie ich es gedacht hätte. Mhm. Also wenn man sich so mal im Freundeskreis umgehört hätte, ja, die machen jetzt da auch so Bitcoin, hat man da gehört. Also war sehr, sehr wenig in der, sagen wir mal, Nicht-Nerd-Masse angekommen. Aus dem Mandantenkreis selbst ist dazu relativ wenig gekommen. Da hat man mal auf Twitter, auf LinkedIn mal so ein bisschen Stellungnahmen, Kommentare dazu mitbekommen. Sondern es war eher, sagen wir mal, im Kollegenkreis oder auch mit euch und mit anderen Branchenkennern die Frage, wie ordnet man das eigentlich ein?
Ja, da habt ihr, was ist das eigentlich?
Was ist das eigentlich, genau. Und ihr habt es sehr global mal aus der Vogelperspektive beleuchtet. Ich fand es sehr gut. Es gab sehr, sehr gute Podcasts von Brad King und 11FS, die das auch super beleuchtet haben. Da verweisen wir auch in den Shownotes drauf. Da ist eigentlich relativ viel gesagt. Was so ein bisschen fehlte, also auch in diesem White Paper, wer es gelesen hat, weiß, das ist viel Marketing-Sprech. Mhm. Was da gefehlt hat, also sag mal, die große Vision war da, typisch amerikanisch, bold statement, wir nehmen die Welt ein, alles wird gut.
Immer global.
Immer global, was ja auch gut ist, es soll ja auch global sein, vielleicht nicht mal alles national. Was aber komplett gefehlt hat, war der Blick auf das größte Problem, um so ein Projekt umzusetzen, und es ist Regulatorik. Mhm. Aus meiner Sicht ist dieses Projekt, zumindest mal Stand heute, noch so unklar, dass man noch gar nicht anfangen kann einzuschätzen, welche regulatorischen Hürden die nehmen müssen. Von der ganz, sagen wir, ganz grundlegenden Regulatorik, was ist denn eigentlich diese Libra? Nennen wir sie mal die Libra. Was ist das eigentlich so? Und wenn man sich das mal nur aus Sicht des deutschen Rechts einmal anschaut, dann hat man vermutlich die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil entweder es ist halt E-Geld, dann würde der im Januar eingeführte Begriff des Kryptowerts im KWG würde dann ausscheiden, wenn es E-Geld wäre. Aber entweder ist es sicher E-Geld oder es ist halt dann der Kryptowert. Für beide Themen bräuchte ich eine Erlaubnis, wenn ich das Geld dann, also das die Libra bewege. Die Frage ist, was ist für einen Markt besser? Ja? Wäre es für die besser, ist es E-Geld, oder wäre es besser, ist es ein Kryptowert? E-Geld habe ich so ein paar Themen, die ich aktuell noch nicht beurteilen kann, weil das White Paper dazu wenig sagt. Mhm. Bei einem E-Geld brauche ich einen Issuer. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es einen Issuer? Das steht nicht im White Paper drin. Ist es die Association? Ist es irgendjemand anders? Kriege ich den Libra gegen Zahlung eines Entgeltes? Das ist also noch für mich noch nicht klar einzuschätzen, ob es Richtung E-Geld geht.
Gegen eines Entgeltes, das ist mein Verständnis, ja. Ich kaufe ihn ja, also ich bezahle da was, aber trotzdem diese Issuer-Rolle. Keine Ahnung, ja, ob es die gibt oder ob es die nicht gibt.
Ich habe auch so schwammig aus ein paar Experteninterviews rausgehört, der entsteht dann, der wird dann ausgegeben. Aber es war passiv formuliert. Also ich brauche halt jemanden, der es aktiv herausgibt. Also wie beim typischen E-Geld, machen wir es einfach, eine Gutscheinkarte, du gehst jetzt zu dem Issuer hin oder zu dem Agenten von dem Issuer, gibst dem 100 Euro und kriegst dann eine Gutscheinkarte mehr für 100 Euro. Der gibt das E-Geld dann heraus, macht ihr bei der Wirecard
mit eurem E-Geld-Geschäft.
Genau. Das ist unklar. Wenn wir aber keinen Issuer haben, dann ist es kein E-Geld. Dann wäre es aber jedenfalls nach dem, was im Entwurf zur Änderung des KWG zum Thema Kryptowert drinsteht, würde es aber unter den Kryptowert fallen. Mhm. Und dann wäre, sagen wir mal, die, das Entstehen, das Schaffen dieses Kryptowerts wäre noch unproblematisch, aber die haben ja auch eine Wallet. Mhm. Und jedenfalls derjenige, der diese Wallet anbietet, der wäre ein sogenannter Kryptoverwahrer und der bräuchte eine Erlaubnis der BaFin nach dem KWG. Das wäre keine Banklizenz, sondern eine Finanzdienstleistungslizenz. Die ist etwas mit etwas weniger Aufwand zu bekommen als eine E-Geld-Lizenz, weil es einfach weniger Anforderungen hat, hat aber auch den Nachteil, dass ich mit dieser Finanzdienstleistungserlaubnis keine Zahlungsdienste ausführen darf. Mhm. Und auch da sind viele Fragen offen, ob nicht zusätzlich auch noch Money Remittance, / Finanztransfergeschäft betrieben wird. Das könnte ich mit einer E-Geld-Lizenz zum Beispiel abdecken. Wenn ich ein E-Geld-Institut bin, kann ich E-Geld-Geschäft machen und auch Zahlungsdienste anbieten. Das kann ich als Finanzdienstleister nicht. Also das sind so ein bisschen die offenen Fragen auf Geldwäsche und viele andere Themen will ich jetzt gar nicht eingehen. Also regulatorisch fallen mir da einige Fallstricke ein, die es zu lösen gilt, aus deutscher Sicht. Ja. Jetzt reden wir aber global.
Genau. Das fand ich ganz interessant, weil ich gebe dir total recht, in allen Kommentaren, oder nicht in allen, aber in vielen, die ich jetzt gelesen habe, sei es Kommentare, White Paper, was auch immer, dazu, wurde das Thema Regulatorik immer so ein bisschen ausgeblendet. Es wurde das große Ganze gesehen, Weltherrschaft, Aushöhlen des globalen Finanzsystems und so weiter. Man hat irgendwie noch die zwei, drei Statements von, ich glaube, Russland war es und Indien zwar, die erstmal, ohne zu wissen, was es ist, das Ding erstmal pauschal verboten haben, ja, wo man sich die Frage stellt, es gibt ja noch gar nichts zu verbieten, ja, aber es wird trotzdem pauschal verboten. Aber auf jeden Fall diese lokalen regulatorischen Themen, die sind ja deswegen jetzt nicht weg. Ja, nur weil das jetzt ein Facebook mit internationalem Anspruch gemacht hat, gibt es die ja immer noch. Ja. Und ich glaube, das Interessante, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wenn man sich die Mitglieder der Association anschaut, ne, das sind größtenteils Mitglieder, die sehr stark im US-amerikanischen Markt sind, ne, wo ich vielleicht zumindest die Regulatorik noch es irgendwie schaffe, auch wenn es auch da nicht ganz stimmt, einheitlich zu sein. Ne, sagen hier eine Regel, großer Markt und da können sich mal alle dran halten. Ne, also dieser klassische amerikanische Approach. Dann ist in den USA eine Lösung gefunden, der Rest der Welt muss den schon gut finden, weil der wird dann da auch klappen, spiegelt sich da so ein bisschen wieder. Ne, weil wenn man geguckt hat, ist, da ist kein großer europäischer Player dabei, ganz egal wo. Ne? Also weder ist ja aufgegliedert in Händler, in Zahlungsdienstleister, in Infrastruktur und so weiter, da ist keiner dabei. Da ist gar kein Asiate dabei. Ne? Von irgendwie Afrika und Südamerika gar nicht zu sprechen, auch Nahost, das sind alle mit dabei, sind alles Amis. Glaubst du, das ist bewusst so? Das ist Interpretation von mir. Oder ist es einfach, das ist halt das Facebook-Netzwerk und das ist eher US-lastig und halt nicht chinesisch?
Also zwei Sachen dazu. Das erste, es ist US-lastig, / Westküstenlastig, / Silicon Valley-lastig. Die werden sich da zum Grillen getroffen haben und haben da mal geschwätzt. Ich meine, wenn man schaut, wer da sozusagen von den einzelnen Unternehmen Treiber sind, wie immer Überraschung, die PayPal-Crew ist da im weitesten Sinne auch wieder involviert. Das heißt, ich glaube, die haben einfach gesagt, ich komme gleich noch zu dem anderen Thema, das irgendwie viele übersehen haben im White Paper. Die haben sich gesagt, okay, irgendwie schafft es keiner, eine vernünftige Lösung auf die Kette zu kriegen. Wir haben hier eine Plattform, wir haben hier ein Business Case, lasst uns was machen. Und das ist ja auch typisch amerikanisch, die sagen, komm, wir bauen jetzt was und dann werfen wir es auf den Markt und wie du es gesagt hast, die wird schon. Dann gut finden, wird schon. Ja. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, da habe ich keine abschließende Meinung. Es fehlen ja nicht nur irgendwie europäische Player und Banken, sondern es fehlen ja generell Banken. Jetzt lassen wir PayPal als Vollbank weg, die wir jetzt nicht als Bank ansehen.
Oder halt Zahlungsabwicklungen wie Stripe, die zwar auch Banken sind, aber genau. Jetzt in dem Fall nicht in der Bankrolle wahrscheinlich da drin sind. Ja, aber du hast recht,
Banken. Da ist keiner, auch nicht in den USA. Also da ist kein Goldman, da ist niemand dabei, kein ja. JP Morgan. Und da fragt man sich schon, warum sind die nicht dabei? Bei Amazon würde ich sagen, okay, die machen halt was Eigenes, groß genug sind sie.
Google genauso.
Aber es ist keine einzige Bank dabei. Und da frage ich mich halt auch, warum ist das so? Weil für mich, wenn ich sowas, also ich sehe es aus meiner Laiensicht, für mich wäre es naheliegend gewesen, globale Banken dazuzunehmen, weil dann hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, ich hätte die Möglichkeit, über die Facebook-Plattform ein Produkt unfassbar schnell zu skalieren. Und zweitens, ich hätte
aus Sicht der Bank, meinst du jetzt?
Aus Sicht von Facebook und die Regulatorik, die kaufe ich mir über die Banken ein. Und die Banken wiederum können an diesem Produkt partizipieren. Das heißt, eigentlich wäre das für mich ein Perfect Match gewesen. Die Technik, die das weltweit ausrollen kann, das kann keine einzige Bank, das haben wir gesehen, einfach Legacy-Themen und so weiter. Aber umgekehrt sind die weltweit aufgestellt und haben die Regulatorik im Griff. Das heißt, eigentlich wäre es für mich naheliegend. Ich wundere mich schon, warum da niemand dabei ist. Aber ich würde da gerne mal Mäuschen spielen oder hätte gerne Mäuschen gespielt, warum das so ist. Für mich wäre es naheliegend gewesen.
Also aus der Argumentation total. Das kann man, also kann jetzt auch noch interpretieren. Das kann man natürlich entweder die eine Brille aufsetzen und sagen, man hat bewusst die Regulatorik ignoriert, gesagt, so ist für uns kein Thema, wir hindern uns an der Geschichte schon, das heißt, an dem Kern lassen wir niemand rein. Ganz konsequent hat man es auch nicht gemacht, weil es sind regulierte Unternehmen dabei, die zwar nicht die Rolle einer globalen Bank oder einer Retailbank haben, aber die ja trotzdem sich an irgendwelche Regularien halten müssen und das nicht komplett ignorieren können. Ja. Zweite Variante ist, sie haben noch keine Ahnung, wie sie das Problem lösen. Sie wissen zwar das Problem, wie man da rangeht, noch unklar. So, und das eher Step by Step zu lösen. Andere Varianten, glaube ich, weiß ich nicht. Aber es ist, finde ich, interessant, dass der Punkt in dieser ganzen Hype-Diskussion der letzten zwei, drei Wochen eigentlich ausgeblendet worden ist. Ja, so, das ist jetzt, selbst wenn das Calibra Wallet fertig wäre und Facebook gesagt hätte, hier ist es, ja, so, wäre das die erste Frage gewesen. Was ist das jetzt im deutschen Markt? Ja? Wer darf das herausgeben? Ja? So, und wer darf es nicht herausgeben? Und wie muss eine BaFin oder wie auch immer darauf reagieren?
Ja. Das. Also Riesenprobleme und Indien, du hast es angesprochen, auch in Asien, die haben ja gleich gesagt, Riegel vor. Indien ist ja eigentlich der Markt für die. Ja, ja. Sagen sie selber und Indien sagt, kein Fall. Ja. Also bei uns wäre das nicht können. Und in den USA gab es jetzt ein Cease and Desist Letter, wo es auch erstmal heißt, Leute, absolut nicht weiterentwickeln. Wir wollen erstmal verstehen, wie das geht und dann können wir weitermachen.
Lustiger Tweet, den ich noch mal gelesen habe. Da gab es ja diesen Brief, der, glaube ich, an die Association geschickt wurde, ja. Ja, vom SSI oder wie auch immer. So hat jemand runtergeschrieben, interessant wird es, wenn irgendjemand merkt, dass man so einen Brief nicht an den Bitcoin schicken kann. Der Regulator ist ja wieder dankbar. Er kann ja wenigstens sagen, schaut mal, hier gibt es eine Association, die kann ich jetzt mal zumindest mal bombardieren. Ja, bei den vielen anderen Kryptowährungen, an wen schicke ich denn sowas? Ja, also war da, glaube ich, wieder auf der Plusseite für die Bitcoin-Gemeinde.
Ja, es war ganz großartig. Ja. Also das wird spannend bleiben. Vielleicht ein letzter Schwenk zu Libra. Klar, wer es als erstes wieder aufgezeigt hat, der Dave Birch. Es gab in so einem, wirklich in einem Nebensatz, gab es den ganz klaren Hinweis, dass dieses ganze Libra-Thema nur dann funktioniert, wenn die eine portable digitale Identität dazu bauen. Das heißt, der Birch hat es schon relativ dezidiert auch auf Twitter und LinkedIn dargestellt. Der geht also davon aus, dass die ein KYC, nicht nur im Sinne von Geldwäsche, sondern im Sinne eines Identity, dass die ein Identity-Produkt bauen, mit anbieten und damit natürlich auf den Markt gehen und, glaube ich, da einen größeren Impact erreichen als mit Libra, meines Erachtens. Es sagt, dieser Libra ist schön und gut, aber wenn die das schaffen, also mal diese digitale Identität, von der wir ja alle sprechen, dass das also unabkömmlich ist, dass wir da eine globale Lösung schaffen. Wenn Big Tech das jetzt auch noch auf den Markt schmeißt, dann haben wir doch da, glaube ich, echt ein Produkt, das für einigen Impact sorgt, bei uns in Deutschland ganz konkret, die Identity-Dienstleister, die jetzt mühsam sich Marktanteile gewonnen haben und jetzt möglicherweise von so einer Riesenwelle dann gepackt werden. Wie siehst du das? Ich will das jetzt gar nicht zu groß darstellen, aber allein die Idee, dass die das jetzt umsetzen, finde ich schon.
Nö, also ich glaube, die Idee ist ja gar nicht so weit hergeholt. Die spannende Frage ist ja auf der einen Seite, wer ist in deinem Kontext die? Ne? Sind das die, ist das die Association, die so etwas macht und damit natürlich alle ihre Mitglieder mit einem gewissen, sagen wir mal, neutralen oder zumindest mal nicht, dass der eine Große das macht oder ist die wirklich der Anwender der ganzen Technologie, also bei Facebook oder wie auch immer. Also da habe ich auch noch keine genaue Meinung dazu. Eine Verknüpfung von Identity mit einem Libra-ähnlichen Produkt liegt irgendwie auf der Hand, ja, weil man ja sofort in die Diskussion reinkommt, die man ja aus der Bitcoin-Bank denkt, alles wieder anonym. Ja. Da will ja ein Facebook-Konsortium gar nicht rein, die haben gar kein Interesse daran, dass das anonym ist. Ja. Aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Trade-off zu sagen, so auf der einen Seite müsste man dazu ja wirklich die noch mehr Daten sammeln. Ja, also wenn Facebook noch schon weitergeht und sagt, ich habe nicht nur das User-Profil, sondern ich habe wirklich die Identität, ja, gehen sie genau da rein, wo sie jede Menge schlechte Presse abbekommen haben. So, die sammeln doch alle Daten und machen mich viel mehr abhängig und dann, was machen sie mit der Daten und schon ist meine Identität weg. Auf der anderen Seite braucht man es aber, dazu bin ich bei dir, dass eine enge Verknüpfung von Identity und Währung unabdinglich ist, um so ein Ding in den breiten Markt reinzugehen. Also, da wäre ich mir noch gar nicht sicher, ob es da schon die große Lösung gibt oder ob das jetzt die Themen sind, an denen gearbeitet wird.
Ja, und der Birch meint eben, er geht davon aus, dass die an einem ganz großen Wurf arbeiten, einfach weil er gebraucht wird. Und wenn du dir mal die Plattformen anschaust, die da involviert sind als Gründungsmitglieder, dass die für einen Reach haben weltweit, also allein von den Kundendaten, kann ich mir schon vorstellen, dass die da einen großen Wurf machen können. Und was die doch, also was ich machen würde, wenn ich so einen Dienst anbiete, ohne Regulatorik natürlich erstmal, du willst verschiedene Identitäten bauen. Das heißt, du hast etwas, worauf Behörden zugreifen können, da hast du dann Klarnamen, dann hast du einen, der sozusagen rückführbar ist auf dich und dann hast du irgendwelche anonymen sozusagen Identitäten und das Ganze kannst du ja auf einer Blockchain-basierten Technologie und bestimmten Layern auch entsprechend bauen. Das heißt, das, was wir eigentlich uns alle wünschen, da, wo wir anonym sein wollen, sind wir anonym und da, wo ich meinen Personalausweis bestelle, möchte ich halt auch möglichst digital die Lösung haben, das könnten die mit so einer riesen Plattform schon bauen.
Können sie machen, ja. Also, aber auch da die Diskussion, klar, auf dem Papier, wenn man sich die Mitglieder der Association anschaut und alle den Reach zusammenzählen, kommt auf eine ganz, ganz große Zahl. Ich glaube, die Hürde, das verfügbar zu machen, für welchen Dienst auch immer, die löst ja zum Beispiel Facebook intern ja schon nicht. Ja. Also Zusammenspiel, die große Diskussion zwischen WhatsApp, Instagram und Facebook, schaffe ich das, will ich das zusammenbringen? Ja, nein, vielleicht. Ja. Und das noch übergreifen mit den Usern, die Visa irgendwo hat und die Mastercard hat und die PayPal hat und die Expedia hat, die drin sind und so weiter und so fort. Ja. Das wird nochmal eine ziemlich große Diskussion. Ja. Auch eine Diskussion, an dem die in Anführungsstrichen eher einfacheren oder vom Konstrukt her einfacher gestrickten Identitätsdienstleister, die du gerade erwähnt hast, diesen deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum kriegt, die wäre wie so ein Yes dieser Welt, die tun sich damit ja schon schwer. Ne? Auch die haben ja theoretisch einen riesen Reach, ne? So ein Übershareholder wie eine Daimler, eine Allianz, ja, oder alles drin ist. Das nutzbar machen dieses Reaches, daran sterben solche Konzepte, weil das über Jahre dauert, wenn man es überhaupt weiß. Und da bin ich mal gespannt, ob das hier genauso bleibt.
Ja. Absolut.
Ja, ich würde jetzt noch gerne, weil wir so ein bisschen die News der letzten Tage oder die relevanten News der letzten Tage uns nochmal zu Gemüte führen wollen, ein Thema nochmal kurz ansprechen, Thema Deutsche Bank. Na, abschließend. Also da haben wir ja viele News gehört über die letzten, vor allem am Sonntag, ich glaube Freitag ging schon ein bisschen los, Freitag ist es mal hier, Investmentbankchef geht, ist da schon ein bisschen geleakt, die ersten Gerüchte waren im Markt für weitere Vorstandswechsel, die sich dann mehr oder weniger am Sonntag alle bestätigt haben. Persönlich sage ich so, okay, war irgendwie klar, dass sowas in der Art passiert. Jetzt hast du immer so die persönliche Meinung, ist das jetzt auf das eine Extrem das Anfang vom Ende oder der Anfang vom Ende bis hin zu endlich mal der Befreiungsschlag, der notwendig war. Jetzt tut es halt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang Weg, aber dann geht es wieder voran. Wie ist deine persönliche Sicht auf diesen, sagen wir mal, groß angelegten Umbau?
Also es ist natürlich von außen betrachtet immer schwer zu sagen, dass die Deutsche Bank große Probleme hat. Ich meine, es liegt auf der Hand. Die seit Jahren hat es mit Compliance-Themen zu tun. Das sind alles Altlasten, die sie sozusagen aufarbeiten. Aber so richtig aus den schlechten Nachrichten kommen sie nicht raus. Was man immer wieder hört, aber da kann ich gar nichts zu sagen als Laie, ist, dass eben die IT-Infrastruktur, die IT-Systeme einfach derart veraltet sind, dass ja zum Teil diejenigen, die das sozusagen warten, auch demnächst aussterben und man dann einfach Probleme hat, sozusagen das aufrechtzuerhalten. Und da habe ich jetzt heute, ich habe es auch, glaube ich, geretweetet, von dem, muss ich mal schauen, wie der heißt, einem, ich glaube, Professor an der London Business School, der Professor, schauen wir mal nach, kommt die Shownotes, der Link, der hat ein Interview auf der Frankfurt Rundschau gegeben, ist heute Morgen live gegangen und ich glaube, der Titel war die wohl schlechteste Bank der Welt, bezogen auf die Deutsche Bank. Und dann hat er viele Punkte sehr zugespitzt, wie ich fand, dargestellt, hat aber gesagt, dass aus seiner Sicht ein Kernproblem ist, einen Teil dieser Bank quasi als quasi Hedgefonds, also Investmentbanking zu haben und das verknüpft mit dem Privatkundengeschäft. Und da gibt es ja diese Trennung in Großbritannien, die das aus genau den von ihm im Interview genannten Gründen eben auseinanderhalten. Und er glaubt, dass das größte Problem eben genau diese Verbindung ist. Und dass er glaubt, das wäre das Erste, müsste man einmal sozusagen auseinanderpflücken. Dann bleibt aber nicht mehr viel übrig. Deswegen weiß ich nicht, ob das eher so der Blick aus Britannien ist, die seit Jahren zu haben. Mhm. Und wir kennen das ja schon, dass es zusammen ist. Also da habe ich keine abschließende Meinung. Aber er sagt, das ist einer der Kernprobleme, die man da lösen muss. Und ob das von diesen Maßnahmen, ob das ein Teil dieser Maßnahmen sein wird, das ist so ein bisschen unklar, oder?
Das ist für mich auch so ein bisschen unklar, wobei das heißt für mich jetzt nicht, dass danach nichts übrig bleibt, sondern das heißt einfach eine härtere Trennung von zwei Geschäftsbereichen. Was man, glaube ich, aber nicht vernachlässigen darf, was auch mir das über die letzten paar Monate jetzt auch in der Presse immer mehr bewusst wurde, dass es ja mit der Transaktionsbank ja auch noch einen dritten Teil gibt. Ja, der war bis jetzt ja immer in der Öffentlichkeit mehr oder weniger komplett out of scope. Ja, Deutsche Bank war in der Öffentlichkeit entweder Investmentbanking, das war die letzten 10 Jahre bereits böse, ja, weil es ja gefühlt ein Skandal nach dem anderen produziert hat und auch die breite Masse oder auch Presse gar nicht so richtig zuordnen konnte, wo kommen denn die jetzt her? Ah, das war bestimmt Investmentbanking, ist ja sowieso schlechte Presse, da passt das rein. Und dann hatte man den Retailbanking-Teil, woher man die Deutsche Bank kennt, die aber jetzt in der letzten Zeit auch keine totale Success-Story war. Was man ja darüber dann, was ich ja auch jetzt so ein bisschen widerspiegelt, indem man halt den verantwortlichen Vorstand auch rausgenommen hat, der wäre ja noch dabei, wenn es eine Success-Story wäre. Also so, und jetzt gibt es den dritten Teil, die Transaktionsbank, die ja kein schlechtes Business gemacht hat, die immer noch ein gutes Business gemacht hat, die ja mit, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Leute allein jetzt auch nicht total klein ist. Ja, so. Und die wird jetzt hochgehoben. Interessante Frage, warum kommt man da jetzt erst drauf, wenn das doch anscheinend gar kein schlechtes Geschäft ist, was man da macht und in dem Geschäft man auch immer noch ein Global Player ist, was man vielleicht im Investmentbanking jetzt nicht mehr ist. Ja. Also das ist, fand ich da eine ganz, ganz interessante Erkenntnis. Ja. Ob das jetzt alles so wird ja auch an der einen Stelle geschrieben, so jetzt ist man nur noch eine Regionalbank oder sowas. Ob das so schlimm ist, wenn man nicht mehr so viele Leute in den großen Firmen in New York, London oder irgendwo in Asien sitzen hat. Ich finde, man kann es auch als einen Aufbruch interpretieren, da kann man auch was draus machen, ja, in dem Sinne. Ja. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit zu sagen, das Business muss ich selber auch nochmal neu erfinden und Investmentbanking ist auch nicht mehr so, wie es mal war. Ja. Bei da vielleicht auch mal einen Satz ergänzt. Ich finde, der Begriff Investmentbanking ist am Schluss so breit, dass man gar nicht pauschal sagen kann, das läuft jetzt gut oder läuft nicht gut. Weil wenn man sich die einzelnen Produkte und Geschäftsmodelle anschaut, ist das ganz viel unterschiedlich. Ja, das ist Beratungsgeschäft von Übernahmen bis hin zu Handel. Ne? Also das ist alles irgendwie Investmentbanking. Ich glaube, da tut auch so eine genaue Betrachtung vielleicht mal ganz gut.
Ja, und was ich finde, ist auch da wieder vielleicht zurückkehren zu dem eingangs besprochenen Punkt, da finde ich die Kritik teilweise auch so ein bisschen überzogen. Es ist ja immer, ich habe das Gefühl, wenn die Banken nichts machen, wird geschimpft und wenn sie was machen, wird auch geschimpft. Also eigentlich können sie es momentan niemandem recht machen. Was mir aufgefallen ist, dass man in letzter Zeit doch immer mal wieder Nachrichten hört von, das ist auch nichts Neues, aber von tatsächlich Ausgründungen. Mhm. Also, dass man jetzt auch im Banking, Stichwort Privatkundengeschäft, für den Mittelstand hat die Deutsche Bank jetzt eine Ausgründung gemacht. Wie heißt sie? First, glaube ich. First, ja. Und das ist ja schon so ein Zeichen, dass die erkannt haben, in welche Richtung es geht. Mhm. Und diese Nachrichten, die gehen so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl, in der ganzen Diskussion, wie schlecht denn diese Bank sei. Insofern vielleicht ist das auch alles gar nicht so düster, wie man es glauben mag. Und irgendwo noch ein Zitat gelesen von einem Aufsichtsratsvorsitzenden Achleitner, der gesagt hat, es wird jetzt viel Geld in die IT-Infrastruktur auch investiert. Also die Probleme sind erkannt und werden jetzt möglicherweise angepackt. Ich glaube, wir könnten uns alle freuen, wenn die Deutsche Bank mal aus dieser Negativspirale rauskommt und sagen wir mal, unser ehemaliger Global Player auch wieder einer wird. Und vielleicht ist er es auch noch. Ich würde mich jedenfalls freuen, weil irgendwie so dieses Negative, alles ist Mist.
Das bringt niemand was und gefühlt kann man es auch nicht mehr hören.
Ja, absolut.
Sinne. Und da stimme ich dir zu. Ich glaube, das waren ja auch vorher so ein bisschen bei den Ausfällen beim Thema Krisenkommunikation so ein bisschen. Ist vielleicht Krise das falsche Wort, aber Kommunikation ist ja auch so. Man hätte bei dem Tag sowieso nichts richtig machen können. Jetzt wo es heißt, okay, man entlässt ungefähr ein Fünftel der Mitarbeiter, kommt wieder die eine Seite, oh, der arme Arbeitnehmer muss jetzt entlassen werden, ja, sowas. Hätte man es nicht gemacht, ja, wäre sofort weggestanden, so, Deutsche Bank kriegt ihre Kosten nicht im Griff, ja, Geschäft geht runter und sie haben immer noch 100.000 Mitarbeiter. Ja, so, das heißt, richtig machen kannst du es nie. Ja, so. Diese Kommentare helfen, glaube ich, auch in der gesamten Situation überhaupt nicht. Ja, dass man in so einem Umfeld Kosten reduzieren muss, ist so. Dass man an der richtigen Stelle investieren muss, genauso. Und da auch der Punkt zum Thema IT-Infrastruktur-Investment. Da kann man nur hoffen, dass auch an der richtigen Stelle investiert wird, weil man kann auch ganz viel Geld in Infrastruktur stecken und es kommt am Schluss nichts raus. Ich glaube, das ist die große Kunst. Große Kunst, vielleicht gar nicht weitere Milliarden an Budgets bereitzustellen, sondern die halt so schlau es geht, da einzusetzen, dass der Effekt wirklich da ist. Ja.
Absolut. Kilian, Themen über Themen, das hat Spaß gemacht. Lass uns das gern regelmäßiger machen, einfach mal so ein bisschen die Nachrichten durchgehen, vielleicht noch ein bisschen mehr zugespitzt auf Business-Themen, Legal-Themen. Ja. Ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wird einen Haufen Themen geben, über die es zu reden gibt. Kilian, ihr habt jetzt mittlerweile drei Veranstaltungen. Die nächste Veranstaltung, die ihr austragt, ist die BEX, oder?
Ende September, genau, in Frankfurt. Banking Exchange machen wir da. Gibt sicher das andere Thema, was wir heute angesprochen haben, was auch da vielleicht in anderer Runde angesprochen wird.
Kann man sich da noch anmelden?
Kann man sich auf jeden Fall anmelden. Schreibt uns gerne was.
Ich nicht, gell? Schimpft der Jochen wieder. Und dann habt ihr Und dann habt ihr, das war ganz spannend, habt ihr eine neue Veranstaltung, die ihr im November das erste Mal kommen wird. Das ist die Transactions 19. Genau. Kannst du da ganz kurz was dazu sagen, wie da der Setup ist und wie man sich da bewerben kann oder auch nicht?
Genau, also da muss man sich in dem Sinne gar nicht bewerben, da kann man ganz normal Tickets kaufen, während also die Banking Exchange und die Payment Exchange eher ein Stück exklusiver ist, ist die Transactions eigentlich public, ist unser Ansatz, unsere Themen ein bisschen breiter zu streuen, auch das Thema Fintech so breit wie möglich zu machen. Da werden wir auch einige Leute dabei haben, die nicht aus der klassischen Fintech-Welt kommen, sondern die das ganze Thema auch breiter denken, Digitalisierungsthemen damit reinkommen. Freue mich drauf, wird natürlich wie wenn man so ein Event zum ersten Mal macht, bis zum Frist gerade ein Experiment. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Freue mich auf jeden Hörer, der dazukommt. Einfach auf transactions.io sich registrieren. Kann man ganz normal ein Ticket kaufen und freue mich auf alle Besucher.
Super, dann schmuggle ich mich da rein auf jeden Fall.
Das ist einfach.
Na, klasse, Kilian. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Herzlichen Dank, dass das geklappt hat und ja, bis demnächst, oder?
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.